Stethoskop. Medizin zum Nachhören.
Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, in der heutigen Folge von RX Kompakt besprechen Dr. Michael Kaiser und Dr. Christoph Österreicher Statine. Wir wünschen viel Vergnügen beim Zuhören.
Michael, heute drehen wir mal den Spieß um und ich stelle die erste Frage. Und wir wollen uns heute über Statine unterhalten. Was sind Statine?
Unter Statine fassen wir eine Wirkstoffgruppe zusammen, die zur Behandlung von Hypercholesterinämien eingesetzt wird, weil Statine nachweislich den LDL-Spiegel, also LDL im Volksmund das böse Cholesterin, senken und HDL im Volksmund das gute Cholesterin erhöhen.
Wenn man sich auch noch andere Substanzklassen anschaut, dann ist die Senkung des LDL-Cholesterins bei Statinen am stärksten ausgeprägt. Die kann bis zu 50-55% betragen und die HDL-Cholesterinerhöhung um die 10%.
Prinzipiell wollen wir den LDL-Spiegel senken und den HDL-Spiegel erhöhen, weil es um die Sekundärprophylaxe oder auch Primärprophylaxe von kardiovaskulären Events geht.
Damit hast du auch schon die Indikationen genannt, also Status post Myokardinfarkt wäre eine Indikation, das wäre dann die Sekundärprophylaxe, Insult wäre auch eine Indikation.
Warum ist es das eine das gute und das andere das böse Cholesterin? Das HDL-Cholesterin ist die Transportform von Cholesterin von der Peripherie in die Leber, der reverse Cholesteroltransport, der Transport von der Leber in die Peripherie als LDL und dort kommt es ja dann zu den Gefäßverkalkungen, wie es im Volksmund so schön heißt, nämlich die Ablagerung von Cholesterin in Form von Plaques, Gefäßverstopfungen und der ganze Rattenschwanz an Problemen, die das mit sich bringt.
Also die Ausbildung von Atheromen und die Lipidablagerung in den Bindegewebszellen, wodurch dieser Plaque entsteht, der instabil ist und dann zu einem Verschluss führen kann. Und als Hobbyhepatologe muss ich anmerken, man sieht wieder, dass die Leber das wichtigste Organ im Körper ist.
Wenn wir die Wirkweise verstehen wollen von den Statinen, müssen wir, glaube ich, den enterohepatischen Kreislauf erklären.
Das Interessante bei Cholesterin oder Cholesterol ist ja, dass es nur im geringen Maß über die Nahrung aufgenommen wird, im Gegensatz zu Triglyceriden. Das heißt, mit Anpassung der Diät lässt sich eigentlich eine Hypercholesterinämie nicht behandeln. Die Leber ist der primäre Umschlagplatz für die Cholesterinsynthese und ist ja relativ komplex, auch wenn man sich die Biosynthese anschaut. Das beginnt ja alles mit Acetyl-CoA. Es sind 9 oder 10 Syntheseschritte notwendig, damit das fertige Cholesterin, Cholesterol entsteht. Und der geschwindigkeitsbestimmende Schritt dabei ist die HMG-CoA-Reduktase, ausgesprochen 3-Hydroxy-3-Methylglutaryl-Reduktase. Das wird gehemmt durch Statine. Die Konsequenz dabei ist, dass ich den Hepatozyten, die Leberzelle, an Cholesterol aushungere. Die Leberzelle reguliert daraufhin LDL-Rezeptoren in die Höhe und holt sich damit aus der Peripherie das Cholesterol, reverser Cholesteroltransport.
Und die Statine weisen eine strukturelle Ähnlichkeit zu den HMG auf. Daher kommt es zu einer kompetitiven Hemmung der HMG-CoA-Reduktase.
Weil wir schon bei Ähnlichkeiten sind, dann möchte ich gleich einen kurzen Ausflug in die Richtung der Antimykotika machen. Cholesterol ist ein wichtiger Bestandteil der Zellmembran. Jetzt gibt es natürlich andere Organismen, die haben auch eine Zellmembran. Und da werden wir bei den Pilzen, die haben ja nicht das Cholesterol, sondern die haben Ergosterol. Es gibt ein Pendant in Pilzen zur HMG-CoA-Reduktase, das wäre die Lanosterol. Demethylase, das wäre das Enzym bei der Ergosterolsynthese in Pilzen, die durch Azol-Antimykotika gehemmt wird.
Ja, weil gerade Thema Pilze und wenn sich jetzt die eine Zuhörerin oder der andere Zuhörer fragen, was ist mit den beiden los, reden wir doch über Statine und plötzlich landen wir bei Pilzen. Es ist so, dass das erste Statin aus einem Pilz isoliert wurde. Zwar verdanken wir das interessanterweise der Entdeckung von Penicillin, was jetzt wirklich schon sehr weit hergeholt ist, aber der daraus resultierende Nobelpreis von Alexander Fleming hat natürlich eine Reihe von anderen Forschergruppen auf den Plan gerufen, die sich gedacht haben, naja, wenn es so einfach ist, einen Nobelpreis zu kriegen, dann schauen wir uns einmal ein paar Pilze genauer an, was da noch für versteckte Schätze drinnen sind. Und es hat wirklich dann ganze Forschungsprogramme gegeben, in denen dann verschiedene Pilzarten, klarerweise auch Penicillium-Arten, analysiert wurden. Und siehe da, in den 70er Jahren wurde von einer japanischen Forschungsgruppe das Mevastatin aus dem Penicillium citrinum isoliert. Und das war das erste Statin, das im Rahmen einer Studie am Menschen getestet wurde und auch eine lipidsenkende Eigenschaft demonstriert hat.
Das ist aber nicht mehr verfügbar?
Das ist nicht mehr verfügbar, es wurde nämlich nie auf den Markt gebracht.
Wieso?
Es war das Nebenwirkungsprofil nicht vorteilhaft genug, um es wirklich dann auf den Markt zu bringen. Das erste Statin, das auf den Markt gebracht wurde, ist das Lovastatin gewesen. Kommt auch in einem Pilz vor, nämlich in Aspergillus terreus und interessanterweise auch in einem anderen Pilz, der im rot fermentierten Reis zugesetzt wird. Das heißt, unterschiedliche Pilzarten, unterschiedliche Statine, aber einige unterschiedliche Arten haben auch das gleiche Statin. Das heißt, wir sehen hier, das, was du vorher erklärt hast mit der Ergosterol-Synthese, ist nicht weit hergeholt, sondern letztendlich verdanken wir der Ergosterol-Synthese eine Schlaganfallsprophylaxe.
Wieder ein Beispiel dafür, dass die Natur der beste organische Chemiker ist.
Das unterstreiche ich, obwohl ich selber mein Doktorat in pharmazeutischer Chemie gemacht habe, aber ich kann halt mit einem Schimmelpilz nicht mithalten. Und aus dem Lovastatin sind dann eine Reihe von weiteren Statinen entwickelt worden. Interessant ist die strukturelle Ähnlichkeit aller Statine bis auf das Simvastatin. Das hat eine leicht andere Seitenkette, die dann eben die HMG-Reduktase hemmt. Ansonsten sind sie strukturell zumindest an diesem wichtigen Teil, der das Enzym hemmt, ident.
Was Lovastatin auch noch mit Simvastatin verbindet, ist, dass es Prodrugs sind und erst in der Leber funktionalisiert und aktiviert werden müssen.
Prodrugs haben wir bei den ACE-Hämmern erklärt. Prodrugs sind inaktive Substanzen, die man als Pharmakon zu sich nimmt, die erst im Rahmen des First-Pass-Effekts in der Leber normalerweise im Körper selbst in den aktiven Metaboliten umgewandelt werden. Jetzt haben wir eine Reihe von Statinen. Wodurch unterscheiden die sich?
In der Resorption unterscheiden sich, die kann zwischen 20% und 80% liegen und in der Metabolisierung bzw. in der Eliminierung im Rahmen der Pharmakokinetik. Wenn man sich die Pharmakodynamik anschaut und die Auswirkung auf die Senkung des LDL-Cholesterinspiegels, dann muss man sagen, sie unterscheiden sich eigentlich nur in der Potenz. Das ist auch Äquipotenzen, da kann man sagen, so und so viel Milligramm Simvastatin entsprechen so und so viel Milligramm Atorvastatin, aber de facto machen sie alle dasselbe und einfach nur in anderen Dosierungen. Das ist auch aus einem historischen Kontext ganz interessant zu betrachten. Es gibt ja auch ein Statin, das vom Markt genommen werden musste, hat fast zum Kollaps der entsprechenden Pharmafirma geführt. Eigentlich war es überdosiert. Wenn man da die Dosis reduziert hätte, hätte man denselben Effekt oder ziemlich sicher denselben Effekt wie bei den anderen Statinen.
Gut, jetzt hast du auch noch vorher die Kinetik angesprochen. Wie sieht es da aus?
Die Leber ist das primäre Organ beim Stoffwechsel. Sie werden dann auch mit der Galle ausgeschieden. Es gibt nur eine Ausnahme, das wäre das Pravastatin, das ungefähr zu gleichen Teilen bilär und renal eliminiert wird. Das soll jetzt aber nicht heißen, dass inaktive Metaboliten der anderen genannten Vertreter dieser Substanzklasse nicht zu einem geringen Teil auch über die Niere ausgeschieden werden können. Was die Statine auch wieder gemeinsam haben mit den Azol-Antimykotika, dass sie über das Zytochrom P450-System verstoffwechselt werden. Und zwar ist das hauptsächlich das Zytochrom P450-3A4. Haben wir eh schon mal gesagt, das ist ja so ein sehr, sehr dankbares Enzym, das sehr, sehr viele Substrate hat.
Eigentlich die Müllverbrennungsanlage des Körpers.
Richtig, ein anderes Zytochrom, das auch noch erwähnt werden müsste, 2C9, das hat auch noch andere Substrate, aber da werden wir eben mal gesondert drauf eingehen.
Generell werden ja Statine ganz gut vertragen. Es gibt allerdings eine Nebenwirkung, die auf Dosisfindung einen großen Einfluss hat.
Du spielst auf die Statinmyopathie an, die ist dosisabhängig. Irgendwann einmal werden die verstoffwechselnden Zytochrom P450-Isoenzyme überlastet, dann gelangt mehr von den Statinen in die Peripherie, hat dann entsprechende Effekte auf die Muskulatur. Diese beschränkt sich nicht nur auf die glatte Muskulatur, es kann auch die Skelettmuskulatur oder der Herzmuskel betroffen sein. Diese Myopathie äußert sich typischerweise in Muskelschmerzen. Patienten und Patientinnen berichten von so auf die Art muskelkaterartigen Schmerzen. Aber das kann natürlich auch extreme Formen annehmen. Die extremste Form und die gefährlichste Form ist die Rhabdomyolyse, also die Auflösung von Skelettmuskelzellen. Da wird dann Myoglobin frei. Myoglobin ist ein relativ großes Molekül. Wenn das Myoglobin in die Niere gelangt, kann es nicht glomerulär filtriert werden und auch ein Nierenversagen auslösen.
Aber die Rhabdomyolyse ist ja nur the Worst-Case-Szenario.
Genau, richtig. Viel häufiger treten eben diese Muskelschmerzen und muskelkaterartigen Schmerzen auf. Über die Prävalenz dieser wird ja viel diskutiert. In der Literatur wird diese immer mit 0,1% angegeben. Spricht man mit Internisten und Internistinnen, die diese Medikamente verschreiben, berichten wesentlich mehr Patienten darüber. Da redet man eher von 10-20%. Daraus ergibt sich auch eine Konsequenz, wenn man diese Substanzklasse einsetzt. Man beginnt mit einer niedrigen Dosis, steigert die konsekutiv und stoppt dann die Dosis, wenn entsprechende Beschwerden auftreten. Interessanterweise ist ein typisches Vorgehen, dass man nachher den Vertreter der Substanzklasse wechselt. Also Patienten werden von einem Simvastatin auf ein Atorvastatin oder Rosuvastatin etc. gewechselt und dann verschwinden die wieder. Das ist irgendwie sehr, sehr ähnlich zu den SSRIs, wo man auch wechselt. Ich wollte noch ergänzen, es gibt ja natürlich auch Zielwerte. Also wir wissen ja auch, dass das LDL-Cholesterin oder die Konzentration des LDL-Cholesterins linear korreliert mit der Wahrscheinlichkeit des Auftretens eines kardiovaskulären Events, sprich Myokardinfarkt oder Insult, eine entsprechende Senkung natürlich auch gewünscht wird. Das finde ich immer ganz spannend, weil man über die letzten Jahre den Zielwert geändert hat. Früher waren das 70 Milligramm pro Deziliter, jetzt sind wir bei 50 Milligramm pro Deziliter, die als Zielwert angegeben werden.
Wir haben jetzt die Nebenwirkung besprochen, die den größten Einfluss auf die Dosisfindung hat. Gibt es noch andere Nebenwirkungen? Worauf muss ich schon sonst noch schauen?
Es zeigt sich auch eine gewisse Hepatotoxizität, was auch irgendwie logisch ist, die Leber primäres Stoffwechselorgans. Dann gibt es noch eine Reihe von anderen unerwünschten Nebenwirkungen, die aber nicht spezifisch sind für die Statine, insbesondere gastrointestinale Beschwerden, Kopfschmerzen, Müdigkeit, Schlafstörungen, Juckreiz, Mundtrockenheit. Es gibt auch Überempfindlichkeitsreaktionen und selten werden auch Linsentrübungen beobachtet.
Also sehr unspezifisch. Ich erinnere mich an meinen Pharmakologieprofessor, der gesagt hat bei der Prüfung mehr oder weniger Übelkeit, Erbrechen, Müdigkeit, das müssen Sie gar nicht erwähnen. Statine haben ja auch andere Wirkungen noch.
Es wird auch sehr viel über die immunmodulatorische Wirkung von Statinen diskutiert. Also Lipidketten finden sich auch bei einer Reihe von Proteinen im Immunsystem, Integrine. Diese sind ja zum Beispiel wichtig dafür, dass Zellen ihren Weg finden, dort wo sie hin sollen. Also die Leukozytenmigration wird beeinflusst. Es hat auch einen Einfluss auf die Aktivierung von T-Zellen und auch auf die Expression von MHC Klasse 1 Molekülen. Und das wird für eine Reihe von Effekten verantwortlich gemacht, die man auch in der Klinik beobachten kann.
Und des Weiteren wird auch eine potenzielle antimykotische Wirkung, klar, Ergosterolsynthese, diskutiert, wobei wir da hinzufügen müssen, dass weder der immunmodulierende Effekt noch der antimykotische Effekt bis jetzt Eingang in irgendeine Fachinformation gefunden hat, sondern da sind wir eigentlich noch bei Basisforschung.
Du hast vollkommen recht, ja. Es gibt entsprechenden Beobachtungen, aber den Claim, dass sie das machen, der findet sich nirgendwo mit dem Hersteller der Medikamente, und dass sie diskutieren, wie die Fachinformation ausschaut mit den Zulassungsbehörden. Aber es gibt sehr, sehr viel Evidenz dafür aus der Transplantmedizin zum Beispiel. Da fällt auf, dass Patienten nach einer Herztransplantation die Statine in entsprechender Dosierung einnehmen, seltener eine Organabstoßung erfahren.
Ich glaube, wir haben alles, was wir sagen wollten, gesagt.
Ich überlasse das letzte Wort diesmal hier.
Bin ich dieses Mal dran? Na gut, dann sage ich, wir machen weiter.
Machen wir.
Sie hörten Dr. Michael Kaiser und Dr. Christoph Österreicher in der Serie RX Kompakt. Vielen Dank für Ihr Zuhören.
Stethoskop. Medizin zum Nachhören.